Am Ende des Römerbriefes erwartet man vielleicht eine kurze Grußformel, doch stattdessen entfaltet Paulus eine dichte, lebendige Szene, Menschen mit Namen, Häuser, die sich öffnen, Gemeinden an verschiedenen Orten, Liebe, die sich in ganz praktischer Fürsorge ausdrückt. Was auf den ersten Blick wie eine lange Liste von Grüßen wirkt, erweist sich bei näherem Hinsehen als Fenster in das Ziel von Gottes Evangelium. Aus ehemals verlorenen, isolierten Menschen ist ein geistlicher Leib geworden, eine konkrete Gemeinschaft, in der Christus sichtbar wird, im Reden, im Geben, im Miteinander und im gemeinsamen Sieg über den Widersacher. Das Evangelium vollendet sich in einem priesterlichen Leben, das Christus austeilt. Wenn Paulus von seinem Dienst spricht, wählt er ein überraschendes Bild. Er sieht sich nicht zuerst als Redner oder Organisator, sondern als priesterlichen Diener, der Menschen zu einer Opfergabe für Gott macht. In Römer 15 beschreibt er sein Evangelium als priesterlichen Dienst, damit das Opfer der Heiden wohlgefällig werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Das Evangelium gipfelt für ihn nicht in einem quittierten Schuldschein, sondern in einem Altar, aus Menschen, die fern, unrein und ohne Hoffnung waren, wird eine geheiligte Gabe, die Gott mit Wohlgefallen annimmt. Diese Sicht rückt den Schwerpunkt weg von unserer Entlastung hin zu Gottes Genuss. Die Vergebung der Schuld öffnet den Raum, aber der Weg geht weiter, Gott will in den durch Christus Erretteten etwas Eigenes finden, einen Menschen, der von innen her von Christus durchdrungen ist und dadurch ein lebendiges Opfer wird. Paulus war ein Diener Christi, ein öffentlicher Diener, der den Menschen mit Christus diente, indem er Christus in die gläubigen Heiden hinein darreichte. Er war wie ein Kellner, der den Menschen am Esstisch köstliche Speisen serviert. Paulus war ein Kellner an dem universalen Esstisch, der den Menschen Christus servierte. Alle an diesem Esstisch wurden mit Christus erfüllt und Christus wurde das umwandelnde Element in ihrem Sein. Dieses priesterliche Verständnis verändert, wie man Evangelium und Dienst wahrnimmt. Paulus sieht sich wie einen Kellner an einem universalen Tisch, was er austeilt, sind nicht moralische Appelle, sondern Christus selbst als Speise. Der lebengebende Geist bringt die Realität des auferstandenen Christus in die innerste Tiefe der Glaubenden, so dass Christus nicht nur Thema ihrer Überzeugungen, sondern Substanz ihres Wesens wird. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, heißt es in Kolosser 1,27, diese innere Gegenwart ist das umwandelnde Element, durch das die Heiden zu einem gemeinsamen Opfer geformt werden. Je weiter Paulus von Jerusalem bis in entlegene Regionen reist, desto deutlicher wird, die Bewegung des Apostels ist der Weg Gottes, sich ein priesterliches Volk zu sammeln, das ihn widerspiegelt. Wo das Evangelium so verstanden wird, verliert der Glaube seinen bloß privaten Charakter. Die Vollendung des Evangeliums besteht darin, dass aus vielen einzelnen Erretteten eine heilige, Christus tragende Opfergabe entsteht, eine konkrete Gemeinderealität, in der Christus ausgeteilt und geteilt wird. Das nimmt Druck und gibt Würde zugleich, der Maßstab ist nicht, wie glänzend jemand in eigener Kraft wird, sondern wie reich Christus als Speise empfangen und weitergereicht wird. Wer sich in diesem Licht wiederfindet, darf staunen, Gott hat ihn nicht nur aus dem Gericht herausgenommen, sondern in einen priesterlichen Dienst hineingerufen, in dem jeder Tag, jede Begegnung, jedes Wort an diesem universalen Tisch mitbeteiligt ist. Darin liegt eine leise, aber tiefe Ermutigung, kein unscheinbarer Dienst mit Christus bleibt ohne Wirkung für das, was Gott sich am Ende als wohlgefälliges Opfer vorbehält. Dass ich ein Diener Christi Jesu für die Heiden sei, priesterlich dienend an dem Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohlgefällig werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Denen Gott bekannt machen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, welches ist, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ein solches priesterliches Leben lebt aus der Gewissheit, dass Christus selbst die Speise ist, die wir empfangen und weiterreichen. Wer sich vom lebengebenden Geist innerlich nähren lässt, wird ohne große Gestik zu einem Träger dieser Speise. Gerade im Alltäglichen, im Hören, im Trösten, im stillen Gebet, wird Christus ausgeteilt, und Gott formt durch viele kleine, treue Dienste eine gemeinsame Opfergabe, an der er Freude hat. Die praktische Liebe der Gemeinde als Ausdruck der Fülle Christi. Wo Christus wie eine Speise ausgeteilt wird, bleibt es nicht bei inneren Eindrücken. Aus dem priesterlichen Dienst des Evangeliums erwächst eine konkrete Kultur der Liebe. In Römer 15 und 16 wird sichtbar, wie aus Heiden und Juden, aus früheren Gegnern und Fremden, eine miteinander verflochtene Gemeinschaft entsteht. Paulus schildert, wie die Gläubigen aus den Nationen ihren Geschwistern in Judä materielle Hilfe senden, aus Empfängern geistlicher Schätze werden Geber praktischer Güter. Hier berühren sich Himmel und Alltag, die Fülle Christi drückt sich in Geldsammlungen, Wegstrecken, Gastfreundschaft und gegenseitiger Fürsorge aus. So wird Kolosser 2:2 anschaulich, damit ihre Herzen getröstet werden und sie in Liebe und zu allem Reichtum der völligen Gewissheit des Verständnisses miteinander verknüpft werden. Liebe bleibt nicht abstrakt, sondern verknüpft Menschen, Herzen und Häuser. Aus dem Dienen mit Christus an die Nationen und dem Darbringen von ihnen als Opfer für Gott erwuchs die Gemeinschaft der Liebe, die Mitteilung in Liebe zwischen den heidnischen und den jüdischen Heiligen. Die heidnischen Heiligen standen mit den jüdischen Heiligen in Gemeinschaft, indem sie ihnen praktische, materielle Hilfe gaben. Römer 16 zeichnet dazu ein feines Gruppenbild. Da ist Phöbe, eine Dienerin der Gemeinde, die vielen zur Stütze geworden ist, Priska und Aquila, ein Ehepaar, das sein Leben für Paulus riskiert und dessen Haus zum Versammlungsort der Gemeinde wird, Gaius, dessen Gastfreundschaft nicht nur einem Apostel, sondern der ganzen Gemeinde gilt. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priska, zusammen mit der Gemeinde, die in ihrem Haus ist. Die Namen sind verschieden, die Bewegung ist dieselbe, Christus, der innerlich als Fülle erlebt wird, nimmt äußere Gestalt an in Offenheit, Teilen und Tragen. Die Vollendung des Evangeliums zeigt sich darin, dass diese Fülle nicht auf einzelnen, starken, Gläubigen ruht, sondern das Gewebe des Gemeindelebens durchzieht, eine stille, aber tragfähige Kultur der gegenseitigen Liebe. Solche Bilder machen Mut, über eine rein individualistische Frömmigkeit hinauszudenken. Wenn Christus wirklich die Fülle der Gemeinde ist, bleibt kein Raum für ein isoliertes Christsein, das zwar erleuchtet, aber unverbunden bleibt. Gerade in den unscheinbaren Formen gegenseitiger Fürsorge leuchtet die Herrlichkeit des Evangeliums auf, in einer geöffneten Wohnung, in einer geteilten Mahlzeit, in getragenen Lasten. Wer sich von dieser Liebe prägen lässt, wird entdecken, dass die eigene Armut, ob materiell oder innerlich, nicht das letzte Wort hat. Die Fülle Christi sucht Durchgänge, und die Gemeinde wird zu einem Ort, an dem Geben und Empfangen ineinander greifen und das Herz lernt, wie reich das Evangelium tatsächlich ist. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem, im Dienst für die Heiligen. Denn Mazedonien und Achaia haben beschlossen, eine gewisse Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu machen. Sie haben es nämlich beschlossen, und sie sind es ihnen auch schuldig, denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern teilhaben, so sind sie auch verpflichtet, ihnen in den irdischen zu dienen. Es grüßen euch die Gemeinden von Asien. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priska, zusammen mit der Gemeinde, die in ihrem Haus ist. Die praktische Liebe der Gemeinde lebt aus dem Bewusstsein, dass Christus selbst geteilt wird, wenn Zeit, Raum und Güter geöffnet werden. Dort, wo Geschwister einander in einfachen, greifbaren Dingen tragen, gewinnt das Evangelium Kontur, und aus einer Summe von Einzelnen wächst eine Geschichte gemeinsamer Treue. Wer in dieser Bewegung steht, erfährt, dass die Liebe Gottes nicht nur zugesprochen, sondern leibhaftig erfahrbar ist, im eigenen Mangel und in der Fülle, die durch andere zu einem kommt. Die Gemeinde als Ort des Sieges, der Gnade und der Festigung im Geheimnis Gottes. Am Ende des Römerbriefes lenkt Paulus den Blick auf eine unsichtbare, aber höchst reale Dimension des Gemeindelebens. Er spricht nicht nur von Grüßen und Beziehungen, sondern verknüpft die Gemeinschaft der Heiligen mit der Niederlage Satans. Der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Bemerkenswert ist, wo dieser Satz steht, mitten in einem Geflecht von Namen, Häusern und Grüßen. Damit wird deutlich, dass der Ort, an dem Gott den Widersacher zerbricht, nicht der heroische Einzelgänger ist, sondern die Gemeinde, die gemeinsam lebt. Der Gott des Friedens handelt unter den Füßen eines Leibes, der gelernt hat, in Liebe und Wahrheit zusammenzustehen. Zugleich legt Paulus denselben Geschwistern den Segen auf, die Gnade des Herrn Jesus mit euch. Die Gemeinde ist der Raum, in dem Christus sich als erfahrbare Gnade austeilt, als Trost, als Kraft, als tragende Gegenwart. Nach dem Gruß, der die Gemeinschaft der Fürsorge unter den Heiligen und zwischen den Gemeinden zeigt, erklärte der Apostel, dass der Gott des Friedens den Satan zermalmen werde und ihn bald unter die Füße der Heiligen zermalmen werde, die im Gemeindeleben sind. Dies weist darauf hin, dass das Zermalmen Satans durch Gott mit dem Gemeindeleben in Beziehung steht. Wenn wir nicht in der Gemeinde sind und das Gemeindeleben nicht praktizieren, wird es für uns schwierig sein, dass Gott den Satan unter unseren Füßen zermalmt. Diese Verbindung von Sieg und Gnade mündet in den abschließenden Lobpreis in Römer 16, dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart worden ist, ihm, dem allein weisen Gott, sei durch Jesus Christus die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das Geheimnis, von dem Paulus spricht, hat zwei Seiten, die einander durchdringen, Christus als das Geheimnis Gottes, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, und die Gemeinde als Leib Christi, das Geheimnis Christi, in dem seine Fülle sichtbar wird. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und hat ihm gegeben, Haupt über alles zu sein, der Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Gottes Vollendung des Evangeliums führt damit von verurteilten Sündern zu einer Gemeinschaft, in der Christus wohnt, Satan zertreten wird, gnadereich fließt und die Herrlichkeit Gottes Ausdruck findet. Wer diesen Bogen im Römerbrief wahrnimmt, erkennt, das Evangelium endet nicht vor dem Thron eines isolierten Ich, das seine Schuld los ist, sondern im Lobpreis einer Gemeinde, die in der Gnade befestigt wurde. In den Spannungen, Versuchungen und Anfechtungen des gemeinsamen Lebens wird erfahrbar, wie der Gott des Friedens arbeitet, wie Gnade trägt und wie das große Geheimnis, Christus und die Gemeinde, langsam Gestalt gewinnt. Daraus wächst eine stille, aber belastbare Zuversicht, Gott ist fähig, zu stärken, was er begonnen hat. Das gemeinsame Leben der Gläubigen ist nicht nur Schauplatz vieler Schwächen, sondern auch der Ort, an dem Gottes Sieg und Weisheit sichtbar werden. Diese Perspektive birgt Trost für müde Herzen und macht Mut, die eigene Geschichte mit der Gemeinde nicht klein zu schreiben, sie ist Teil jener Vollendung des Evangeliums, in der Gott sich am Ende als der Alleinweise verherrlichen wird. Der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart worden ist und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Heiden kundgetan worden ist, ihm, dem allein weisen Gott, sei durch Jesus Christus die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn die Gemeinde als Ort des Sieges, der Gnade und der Offenbarung gesehen wird, verlieren Entmutigungen im Miteinander einen Teil ihres Schreckens. Die Brüchigkeit des Gemeindelebens widerspricht nicht dem Plan Gottes, sondern ist gerade der Raum, in dem seine Gnade festigt und sein Friede den Widersacher unter unsere Füße legt. Wer sich unter dieser Zusage sammelt, darf erwarten, dass Gott selbst die Geschichte mit seiner Gemeinde trägt und vollendet. Herr Jesus Christus, wir staunen darüber, wie du aus verirrten Sündern ein heiliges Volk formst, das dir als wohlgefällige Opfergabe gehört und in dem deine Liebe sichtbar wird. Danke, dass dein Evangelium nicht bei uns persönlich stehen bleibt, sondern in einer lebendigen Gemeinde mündet, in der du deine Fülle teilst, unsere Herzen weit machst und uns zu Werkzeugen deiner Gnade füreinander machst. Richte unseren Blick immer wieder auf dich als das große Geheimnis Gottes in uns und auf deine Gemeinde als deinen Leib, damit wir in deiner Gnade gefestigt, im Frieden Gottes bewahrt und im gemeinsamen Leben mit den Geschwistern gestärkt werden. Der Gott des Friedens bewahre unsere Herzen, schenke uns seine Gnade reichlich und lasse uns Anteil haben an seinem Sieg über den Widersacher, bis seine Herrlichkeit inmitten seines Volkes vollkommen aufstrahlt. Amen.